Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering, naja, und zuletzt auch immer mehr rund um das Thema Digitalisierung. Heute unterhalte ich mich mit Carsten Knop über das Thema von Gutenberg zu generativer KI, die Digitalisierung der Medienwelt am Beispiel der FAZ. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, bei dir im Büro im schönen Frankfurt mit tollem Blick auf das Europaviertel. Carsten, sag du doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was du so machst.
Ja, herzlich willkommen. Toll, dass ihr vorbeigekommen seid. Und ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir sind in dem Gremium zu viert. Die Zeitung hat keinen Chefredakteur. Wir müssen uns da in dem Gremium einigen auf Dinge, die wir tun oder lassen wollen. Funktioniert im Moment ganz gut. Und ich bin hier derjenige, der für die Digitalisierung, also alles, was wir so digital machen, redaktionell zuständig ist und für unsere Regionalberichterstattung.
Digitalisierung bei einer Zeitung, denkt man sich ja, da schlägt es direkt mal ein, oder? Noch mehr, als wenn man Löcher in die Erde bohrt, um da Öl und Gas rauszuholen.
Ja, es schlägt vor allen Dingen in der analogen Welt massiv ein und muss dann in der anderen Richtung natürlich durch das Digitale ausgeglichen werden. Und beides ist ein Erdbeben. Die gedruckten Auflagen der Zeitungen sinken ja seit Jahren und deutlich. Und wenn so ein Haus mit dem Anspruch, wie wir es haben, einen sehr hochwertigen Qualitätsjournalismus, der sehr teuer ist, mit sehr vielen Auslandskorrespondenten zu betreiben, dann muss das ja weiterhin finanzierbar bleiben, also muss was anderes aufwachsen. Und das ist das Digitale und digitale Abos, nicht der Einzelverkauf von Texten, sondern digitale Abos. Und darum geht's. Wie kriege ich es hin, in laufender Fahrt mein Geschäftsmodell, den Motor, der uns antreibt, auszutauschen von analog zu digital.
Wie ist denn das Verhältnis von Printauflage zu digitalen Abos?
Ja, wir haben an guten Tagen so 2 Millionen Unique Visitors auf der Seite und so 290.000 digitale Abos, die nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Tagen. Und die Abozahl der gedruckten lässt sich so einfach gar nicht sagen, weil es sehr viele verschiedene Produkte sind. Sie ist deutlich niedriger. Ich versuche es mal so zu beantworten. Die Zahl der wirklich bezahlten gedruckten Exemplare, also Print und Abo und Einzelverkauf, liegt unter 100.000.
Okay.
Und das ist ja alles kein Geheimnis. Ungefähr knapp die Hälfte des Betriebsergebnisses kommt noch aus dem Analogen und etwas mehr als die Hälfte aus dem Digitalen.
Okay, da ist ja schon so ein bisschen Digitalisierung und Transformation passiert.
Ja, aber
zumindest am Produkt.
Der zweite Teil wird nicht einfacher.
Der zweite Teil wird nicht einfacher, weil die Leserschaft, also die verbleibende Leserschaft, auf dem Papier besteht.
Die wissen schon, und ich kann es auch nachvollziehen, ich lese die Zeitung auch nach wie vor sehr gerne auf Papier, warum sie es noch haben wollen auf Papier. Und, ja. Aber ja, also na klar, der Vertrieb, das wird immer prekärer, eine Botenzustellung in ganz Deutschland bei den sinkenden Mengen, bei allen Tieren, da geht dann die Masse raus, schwierig.
Bei mir ist das so, ist ja auch unerheblich im Grunde, aber ich lese schon digital, aber ich lese die Zeitung grundsätzlich so, wie sie auch als Papier aussieht. Ja. Also von dem Layout her, so als PDF halt.
Ja, und nicht die einzelnen Artikel.
Genau. Ja, das gibt mir immer noch genug Zeitungsgefühl.
Ja, wenn ich das so sagen darf, ist eine Generationenfrage.
Ja, danke nochmal. Ja. Dann machen wir gerade schon mal. Ja, stimmt, wahrscheinlich ist das so.
Ja, es ist so, du, ich, wir sind mit dem gedruckten Produkt sozialisiert worden. So. Und bis so ungefähr 45 ist das auch noch nachvollziehbar. Aber danach, wer jünger ist, hat das eigentlich nicht mehr richtig erlebt und die Leute lesen im Stream.
Kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt ist ja die eine Frage, das Produkt zu digitalisieren. Das ist bei dem Produkt klar, ja. Aber unter Digitalisierung oder digitaler Transformation versteht man ja auch alle Geschäftsprozesse dahinter anzupassen und zu gucken, mit welchen Technologien man was tun kann. Hat immer was mit dem Produkt zu tun. Ist klar, wenn kein Papier mehr rauskommt, tun wir mal so, als wäre das so. In einer Variante ist es ja dann auch tatsächlich so. Da sind Prozesse natürlich Gegenstand von intensiver Veränderung. Hast du denn da den Ahnung, wie weit seid ihr da? Kann man ja nicht mit 1-5 sagen. Aber
ja, aber auch da würde ich sagen, sind wir vielleicht bei etwas mehr als der Hälfte des Weges. Es ist so, im Moment müssen wir ja tatsächlich diese Produkte in welcher Ausspielform auch immer so hochwertig wie möglich rausbringen und das darf sich auch nicht verändern. Das heißt, es werden fließen immer noch sehr viele Ressourcen auch in die Gestaltung der gedruckten Zeitung oder des E-Papers, wenn man so will. Obwohl wir schon vor Jahren natürlich dazu gekommen sind, dass wir Texte nicht mehr speziell für die Zeitung festhalten, sondern alles, was fertig wird und im Netz gebraucht wird, hat sofort Vorfahrt fürs Netz. Das kann bei längeren Stücken auch schon mal so sein, dass das 2-3 Tage vor der Tageszeitung dann im Netz verwendet wird. Ist selten, aber es kommt vor. Also dieses Online-First in der Denkweise der Produktion gibt es schon. Aber wir sind noch nicht in unseren Prozessen digital first. So, und das gelingt uns hoffentlich im nächsten Schritt, den wir jetzt auch vorbereiten. Wir haben begonnen, unser Online-Content-Management-System abzulösen durch ein neues. Und dieses neue System, das wird vom Anbieter Living Docs sein, soll dann das führende System für die Redaktion werden. Das heißt, die Texte werden zuerst für diesen Kanal aufbereitet, in dem System dann allerdings auch sofort, wenn man so will, plattformagnostisch hinterlegt, sodass man daraus dann auch weiterhin relativ einfach, das ist jedenfalls das Ziel, die Zeitung ableiten kann. Aber eben andersherum. Im Moment tickt diese Redaktion schon noch zu einem sehr großen Teil so, dass zuerst über diese Zeitungsseite nachgedacht wird und sich daraus der Rest ableitet. Und das ist halt, genau, das ist die Frage, ob ich ein Auto entwickle, das ursprünglich für einen Verbrenner gedacht war, wo ich dann aber auch jetzt Batterien und so reinbaue, damit es ein Hybrid wird. Oder aber ich entwickle from the scratch ein Elektroauto. So müsste man vielleicht diesen Wandel dann sehen, der noch
und hat das Auswirkungen auf die journalistische Arbeit? Weil es wird ja schneller, das ist ja ganz offensichtlich, wenn online first ist und das jetzt nicht nur einmal am Tag passiert, sondern vielleicht auch nochmal zwischendrin. Dann könnte das ja Auswirkungen auf journalistische Kerngeschäfte haben.
Genau, hat es. Allerdings ist mir wichtig, nicht auf die Qualität. Also jedenfalls müssen wir natürlich darauf achten, dass das so ist. Aber ich bin mir auch sicher, dass sich das nach wie vor so feststellen lässt. Wir werden, meine ich, eher besser dadurch. Wir haben einen genaueren Blick auf das, was die Leserinnen und Leser wirklich interessiert. Wir bekommen schnellere Rückmeldungen, wenn eine Qualität unter ein Niveau fällt, dass es die Leute ärgert, kann man so ein Digital-Abo von einem Tag auf den anderen kündigen. Das war früher so nicht.
Ja, das finde ich gut.
So, das heißt, das ist wirklich unmittelbar. Es stört mich, ich bin weg, tschüss. Das heißt, wir sind anders herausgefordert und ich meine, dass wir dadurch besser werden.
Ja, ich kann mir das bei euch gut vorstellen. Ihr habt ja einen Anspruch. Also Qualitätsjournalismus unterscheidet sich da ja wahrscheinlich von anderem Journalismus offensichtlich mal. Und von dem anderen Journalismus kenne ich auch die Argumentation zu sagen, naja, wir müssen irgendwie Content hinter eine Paywall stecken oder wo auch immer hin, meinen wir auch ins digitale Abo. Aber wir messen ja trotzdem, wie lange die Leute sich damit auseinandersetzen. Und da gibt es diesen durchgreifenden Mechanismus des Clickbaiting, was ja ein rein digitales Phänomen aus meiner Sicht ist, ja, wo man Sachen schreibt, dass die Leute dazu wird, lange mal auf so einer Seite rumzuscrollen und am Ende hat der Content, der Artikel selbst gar nichts mehr mit der Überschrift zu tun.
Richtig, wobei, wenn ich das präzisieren darf, in dem Moment, wo man ausschließlich ein Reichweitenmodell hat, muss man genau das machen, was du gerade beschrieben hast, also Clickbaiting. Das heißt, das ist besonders dann relevant und wird auch praktiziert für Anbieter, die eben nicht darauf setzen, dass da Abos über die Paywall im großen Stil verkauft werden.
Ja, das ist der Fall, den ich aus Dortmund im Blick habe.
Genau, das gibt es ja auch. Wir müssen natürlich auch spannende Überschriften machen. Ja, wir müssen auch gutes Handwerk machen. Dinge, die Leute interessieren und nicht langweilen.
Es ist schwierig. Das ist eine Gratwanderung, oder?
Aber ich muss Abos verkaufen, sonst funktioniert das bei uns nicht. Eine FAZ wird niemals also können wir gar nicht, wollen wir gar nicht, schafft aber auch die Marke nicht. Wir würden sie ruinieren, so ein Race to the Bottom. Ja, also ich kann jetzt nicht, weiß ich nicht, da kommen wir ja auch noch drauf, von künstlicher Intelligenz permanent News über Royals erzeugen lassen, die ich dann clickbait-mäßig in die Welt verschleudere. Meine Reichweite würde das sofort wahnsinnig steigern.
Aber nur kurz,
aber ich würde die Marke kaputt machen. Ja. So. Und deshalb glaube ich, oder ich bin davon überzeugt, dass das Digitale mit unserem Modell, das wir haben, wirklich unsere journalistische Qualität verbessert. Ja, wir müssen wacher sein vielleicht als vorher. Und wir müssen mehr basteln und auch mal Überschriften verändern mit AB-Tests und so. Das passiert alles und das hat es ja früher nicht gegeben, ist ja schon klar. Aber das ist noch nicht des Teufels.
Ja, verstehe ich. Was meinst du denn, ist denn, wenn du sagst, ihr seid halb durch bei der digitalen Transformation, was kommt denn so als nächstes, als eine wichtige Herausforderung,
naja, die vor der ihr noch steht? Genau, das Online-CMS ist eine Herausforderung.
Na klar. Ne, aber also, das ist eine systemische, da hat man ein Gefühl dafür, wie das hinterher aussieht, oder?
Ja, und trotzdem, also damit sind schon auch noch organisatorische Fragen verbunden, die jede einzelne Redaktion für sich ja dann auch noch wird individuell beantworten müssen. Und wir werden das hinkriegen, aber ich denke jetzt nicht, dass das ohne jeden Speedbump auf der Straße funktioniert.
Na, da sage ich jetzt mal, wie das mit Software so ist.
Genau, so, und auch die Anbindung an unser natürlich weiterhin existierendes Print-Redaktionssystem muss über die Schnittstellen so funktionieren, dass es da nicht holpert die ganze Zeit. Das ist eine offene Frage. So, aber okay, haben andere Häuser auch schon geschafft und auch wir haben schon viele CMS eingeführt, wir werden das hinkriegen. Die Frage, wie wir die Chancen der künstlichen Intelligenz für uns nutzen, ohne den Risiken zu erliegen, ist das nächste große Thema. Also wir nutzen KI schon jetzt im Vertrieb und auch in der Redaktion, aber das ist ja logischerweise der Anfang.
Das finde ich eine spannende Frage. Also ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst. Mein Eindruck ist, die Begeisterung für die generative künstliche Intelligenz, ich will nicht sagen, die Begeisterung bröckelt, aber die Erwartung, dass ja kein Stein auf dem anderen bleibt, die wird vielleicht so ein bisschen eingefangen. Also ich bin da sehr jetzt nicht mehr ganz. Und natürlich seid ihr maximal gefährdet, hätte ich mal gesagt. Ja. Ihr erzeugt Texte. Das ist nochmal eins einfacher als Videos und Bilder. Also Text ist so wahrscheinlich das einfachste Medium. Und da ist das Internet ja mittlerweile leer gelesen und der stochastische Papagei kann einem vorschlagen, welche Wörter welche anderen folgen. Ja. Und ihr habt auch wahrscheinlich genug Korpus, um das in dem FAZ-Stil zu präsentieren und da jetzt nicht in ganz andere Boulevardformate abzurutschen womöglich. Also all das ist gegeben, von daher müsste die Texterstellung betroffen sein. Aber so am oberen Ende wirkt es am letzten, also am oberen qualitativen Ende wirkt es ja erst später, hätte ich mal vermutet.
Also, klar, wir müssen erstens aufpassen, dass uns unser Content nicht geklaut wird, weil rechtlich ist die Situation unerfreulich. Diese großen Plattformen greifen einfach zu und ich bin kein großer Freund von Regulierung, aber es fehlt tatsächlich schlicht und einfach der Satz, dass wir gefragt werden müssen, bevor irgendwas weggenommen wird.
Ja, in den Browsern kann man so anklicken, ob man drauf suchen darf. Wenn man gefunden werden möchte, wird man auch gelesen.
So, und dann kommt natürlich etwas, was also die großen amerikanischen, die es ja leider hauptsächlich sind, wenn es keine chinesische ist, wollen natürlich, dass die Leute auf ihrer Plattform bleiben und haben mit künstlicher Intelligenz die Chance, etwas zu machen, was man Zero-Click-Search nennt. Das heißt, ich bekomme alle Antworten von Google, Perplexity oder was weiß ich, die ich suche. Genau. Und bei uns kommt nur noch ein Bruchteil an. Das ist eine Gefahr. Bei der Recherche, bei der Optimierung von Überschriften, von Teasern, von SEO-Zeilen hilft KI. Dort setzen wir es auch schon ein. Also wenn jemand, weiß ich nicht, einen ganzen Tag an einem Text gearbeitet hat und muss dann in den letzten 5 Minuten, wir haben über Überschriften gerade schon gesprochen, noch besonders kreativ sein. Dabei kann eine KI helfen und tut es auch. Das ist eine echte Verbesserung und im Vertrieb kann man mit KI natürlich Propensity to Churn, also wann wird eine Kündigungswahrscheinlichkeit von einem Leser höher, genau beobachten, sodass wir dann, wenn das Leseverhalten darauf hindeutet, dass da eine Entfremdung stattfindet, mit Angeboten reagieren können und so. Das ist eigentlich auch ganz cool.
Das ist ja schon nicht schlecht.
Ja, das machen wir auch.
Aber da ändert sich jetzt die Zusammensetzung der Kompetenzen, die ihr braucht, oder?
Ständig.
Klar, ständig. Aber hier vielleicht tatsächlich ja nochmal ein bisschen disruptiver.
Ja, oder? Und natürlich auch in der Redaktion. Datenjournalismus erfordert Programmierkenntnisse in der Redaktion. Dabei kann KI natürlich helfen, dass die wenigen, die wir hier haben, die in einer Redaktion, das ist ja nicht die klassische Kompetenz, jetzt richtig Programmierkenntnisse haben, dadurch augmentiert werden und natürlich deutlich produktiver werden, indem ihnen die KI bei Programmier- und Datenauswertungsarbeiten hilft.
Und kriegt er solche Leute? Weil wir haben im Vorgespräch, ich greife das einmal auf, über den vermeintlichen Fachkräftemangel gesprochen. ich hatte noch so gesagt, naja, so ganz breit ist der vielleicht gerade gar nicht mehr da, was IT-Personal angeht, aber an dieser spezifischen Stelle, die Datensammler und Kuratoren, die Plattformbereitsteller, das ist natürlich echt eine knappe Spezies.
Das ist, ja, und es ist auch schwer und es kommt auch noch erschwerend hinzu, dass die Leute, die das im Studium machen, gar nicht bisher einen Gedanken darauf verschwendet haben, in ein Medienhaus zu wechseln, weil sie irgendwann mal mit Journalismus geflirtet haben. Das kommt in anderen Fachbereichen häufiger vor. Gut, auch da müssen wir halt einfach gucken, dass das bekannter wird.
Da müsst ihr näher an die Hochschulen ran und nicht nur an die Journalismushochschulen, sondern auch an die technischeren, ne?
Ja, ich bin auch noch diese Woche, nächste, glaube ich, an der TU Darmstadt bei Peter Buchsmann.
Genau.
Und
da muss man hin.
Genau, da bin ich auch. Ja. Aber auch schon seit Jahren.
Okay. Ja. Und ihr habt ja auch eine eigene IT-Mannschaft.
Ja, klar.
Wie sieht die das denn, dass da jetzt noch so eine Zweitkompetenz dazu wächst?
Also die ist winzig, diese eigene IT-Mannschaft. Und die findet das ganz gut, weil wir haben uns vor Jahren entschieden, das meiste von externen Dienstleistern erstellen zu lassen, weil wir nicht mehr hinterherkamen mit den ganzen Anforderungen. Und also die paar, die wir haben, profitieren davon. Und wir bleiben aber auch bei diesem Modell, dass wir mit externen Partnern das jetzt einführen und betreiben lassen, diese Plattform.
Ja. Ich hätte vermutet, man muss die Gen-AI-Kompetenz dann auch weit an den Rand des FAZ-Universums transportieren, zu den Redaktionen und zu den einzelnen Journalisten womöglich, weil die müssen da ja auch irgendwie affin werden.
Ja, KI-Tage in der Redaktion, natürlich im Intranet alles Mögliche hinterlegt, Tools, auf die Redaktion zugreifen kann. All das gibt es. Und das ist ja erst in den vergangenen 2 Jahren entstanden.
Gut, also da haben wir die Kerngeschäftsprozesse unmittelbar Gen AI betroffen. Aber es gibt auch noch die Unterstützungsprozesse. Da stellt man sich ja auch so das eine oder andere vor. Also es geht in HR und Service Management und Incident Management. Kann man auch überall Gen AI einsetzen.
Ja, klar.
Und damit wird so ein, ich meine, der Unterschied zwischen digitaler Transformation und der Einführung von KI, insbesondere generativer KI, ist ja so ein bisschen fließend. Im Grunde guckt man alle Aktivitäten an und überlegt sich, wie mache ich so produktiver.
Also und das machen wir auch. Es gibt in diesem Haus überhaupt gar keine Zurückhaltung, was das angeht. Wir haben relativ früh Grundsätze verabschiedet für den Umgang. Und da steht jetzt sehr vereinfacht formuliert drin, dass alles erlaubt ist, außer einen Originaltext mit KI zu schreiben und außer Bilder mit KI zu erzeugen, die man dem Leser zeigt.
Okay, also Bilder nicht. Deshalb wollen die auch immer alle gleich aussehen? Die KI-Bilder sehen immer alle gleich aus,
Bilder,
oder?
Genau. Aber unsere Bilder sind ja journalistische Bilder, die die Wirklichkeit abbilden sollen. Müssen. Das ist wie ein Text. Da müssen wir mit unserer Marke dafür stehen, von uns bekommt ihr kein manipuliertes Foto zu sehen.
Okay.
Das ist schwierig genug, ist eine neue Aufgabe für Kollegen in der Bildredaktion, das sicherzustellen, dass das so ist. Hier, Prinzessin Kate aus dem Kensington-Palast hat überraschenderweise ein manipuliertes Bild von sich vor einiger Zeit herausgebracht.
Auch aufgeflogen.
Ja, aber auch erst einen Tag später.
Einen Tag später, immerhin. Aber ich meine, so die Bilder ab einer gewissen Komplexität, die findet man noch aus, oder?
Ja.
Da ist der Mensch noch schlau genug.
Aber das sind sozusagen unsere Grundsätze.
Aber du hast gesagt, auch die Originaltexte sind nicht KI.
Genau, generiert. Also ich kann mir helfen lassen bei der Recherche. Aber den eigentlichen Text, den schreiben die Kollegen hier selbst. Punkt. Sonst verstoßen sie gegen diesen wirklich wichtigen Grundsatz. Und das ist deshalb wichtig, da diese Linie zu ziehen, weil man sonst vorher die Beinfreiheit nicht bekommt, alles andere damit machen.
Genau.
So. Und bis jetzt fahren wir damit ganz gut.
Ja, finde ich. Ja. Also das finde ich ganz verblüffend, weil wir haben so eine ähnliche Debatte und auch Festlegung in der Community, sag ich mal, was Quellcode angeht. Ja, ein Programmierer, der nutzt heute auch gerne so einen Copilot und lässt sich seine Textfragmente, also seine Codefragmente ergänzen.
Aber nur ergänzen. Ja, der hat ja vorher aber auch Bibliotheken, auf die er zugreift.
Ja, genau. So. Ich habe gestern neulich vom Google-Kollegen irgendwie gehört, der sagte, lass uns mal drüber nachdenken, wo denn der Quellcode überhaupt herkommt. 15% macht der Mensch, 25% macht die KI. Und 60% ist heute schon Wiederverwendung.
So.
Ja, ich meine, da kann man schon gucken, ob das jetzt in die eine oder andere Kategorie gehört. Aber man soll ja nicht so tun, als wären eure Redakteure oder unsere Programmierer zum ersten Mal mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet, die die Produktivität zu steigern
versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber in der Musik funktioniert das genauso. Ich war mal auf einer Google-Zeitgeist-Konferenz und Nile Rodgers war da. Der eine oder andere wird Nile Rodgers kennen, das war mal der Produzent von Madonna, hat selber ganz viele Superhits geschrieben und kennt sich in der Musik wirklich gut aus. Und der stand da auf der Bühne mit seiner Gitarre und hat mal gezeigt, wie er so programmiert, sage ich schon, wie er komponiert. Und dann hat er eine Prise von denen genommen und eine Prise davon und dieses und jenes und hier dann nochmal ein Akkord davon und war es ein neues Lied. Fury in the Slaughterhouse gibt es ein Lied, das heißt Brilliant Thieves, da singen die das auch sozusagen, wie das gemacht wird. Das entscheidend ist, dass am Ende eine eigene kreative Leistung dabei rauskommt und das merken die Menschen sofort.
Sie merken es, so. Ich glaube das auch. Na. Deshalb sind wir ja auch, ich sage das immer gerne dabei, in jedem Kontext, wir reden ja nur über schwache künstliche Intelligenz, lineare Algebra, Nullen und Einsen und wir sind weit davon entfernt, dass irgendeine Unterstützung Menschen in all ihrer Komplexität genau.
Das ist eine Augmentierung.
Ja. Na, das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort, Carsten. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Hast du noch Botschaften, die du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest? Wir hatten vorher als ein oder andere abgesprochen, sind jetzt ja doch im Gespräch hängen geblieben, ja. Wie sich das hier auch fast gehört.
Also wenn ich das jetzt schon sagen darf, ich würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die hier jetzt zuhören, ein klares Bild auf unsere Branche bekommen, dass man sich nicht erzählen lässt, wir seien Systempresse im Mainstream auf der Suche, wie wir jeden Tag den Systemparteien, den Altparteien oder wie auch immer zur Seite springen können. Das ist so weit weg von der Wahrheit. Es ist geradezu eine infame Unterstellung und es höhlt unsere demokratischen Prozesse aus und da ist wirklich Gefahr im Verzug. Wir versuchen hier juristisch verantwortlich nach bestem Wissen und Gewissen unabhängigen Journalismus zu betreiben und so bleibt's auch.
Auch dafür vielen herzlichen Dank, insbesondere für diesen Hinweis.
Danke für den Besuch.
Alles Weitere zu unserem aktuellen Podcast und allen anderen unter www.adesso.de/podcast.